Terminal 2, Flughafen Charles de Gaulle. Die riesigen elektronischen Anzeigetafeln boten einen Ausblick auf die Welt. Bangkok, Los Angeles, Peking, Moskau. Lucie, die vor den Gepäckschaltern stand, sah nervös auf ihre Uhr. Um sie herum Abenteurer aller Art. Zumeist junge Pärchen oder Alleinreisende auf der Suche nach starken Emotionen. 22 Personen, Charcot und sie eingeschlossen, brachen zu der 10-tägigen Expedition in den Dschungel auf. Ihr Reiseführer Maxime, der sie begleitete, hatte alles organisiert. Einige Mitreisende versuchten, mit ihr ins Gespräch zu kommen, doch ihr stand nicht der Sinn danach. Sie hatte sich in der Schlange angestellt, weil das Flugzeug in etwa einer Stunde starten würde und Maxime sie gedrängt hatte. Was trieb Charcot bloß? Er war nicht zu erreichen und gab kein Lebenszeichen von sich. Ein Problem mit seinem Handy? Ein Stau? Lucie sagte sich, dass er zwangsläufig auftauchen würde. Also hiefte sie, als die Reihe an ihr war, ihren großen neuen Rucksack auf die Waage. Die Angestellte überprüfte ihr Ticket und ihren Pass, versah das Gepäckstück mit einem Anhänger und drückte auf einen Knopf, sodass es hinter einer Gummimatte Richtung Laderaum verschwand. Lucie entfernte sich von der Gruppe, um einen Kaffee zu trinken. Wenig später verkündete eine Stimme über Lautsprecher, der Flug nach Manaus sei pünktlich und die Passagiere würden gebeten, sich zum Abfluggate zu begeben. Lucie drückte ihren leeren Kaffeebecher zusammen und ging nach kurzem Zögern zum Geldautomaten. Sie hob das autorisierte Maximum ab, 2.500 Euro. Damit war ihr Konto hoffnungslos überzogen, aber das spielte jetzt keine Rolle. Aufgeregt lief sie durch die Sicherheitskontrolle und hielt ständig nach Charcot Ausschau. Sie hoffte auf ein Zeichen, eine Stimme in der Menge, die endlich ihren Namen rufen würde. Sie wartete noch 5 Minuten hinter der automatischen Tür und folgte dann den letzten Nachzüglern zum Flugsteig, wo die Stewardess die Passagiere bereits einsteigen ließ. Ihre Reisegruppe, Touristen jeden Alters, Brasilianer, die nach Hause flogen. Lucie spielte kurz mit dem Gedanken, alles aufzugeben und umzukehren. Doch die Menschen zogen sie mit bis zu der Flugbegleiterin. Sie zögerte eine Sekunde, ehe sie ihr schließlich ihr Ticket reichte. Zweimal wurde per Lautsprecherdurchsage der Passagier Franck Charcot gebeten, sich umgehend zum Flugsteig 43 zu begeben. Lucie hatte die Hoffnung noch immer nicht aufgegeben und versuchte ein letztes Mal, ihn zu erreichen, ehe sie ihr Handy ausschalten musste. Dann schloss sich die Tür des Flugzeugs. 20 Minuten später hob der Airbus A330 ab. Ein Mann von knapp 25 Jahren saß auf dem freien Platz neben Lucie. Ein aufdringlicher Junggeselle, der sie in ein Gespräch über Trekking- und Campingausrüstung verwickeln wollte. Lucie wimmelte ihn höflich ab. Sie lehnte den Kopf an die Scheibe. Während sie wie Eva Lou einem Treffen mit den Wilden entgegenflog, quälte sie die Frage, was wohl mit Franck Charcot passiert war. Die sogenannten Vernehmungsräume am Quai des Orfèvres hatten nichts mit dem gängigen Klischee gemein. Keine Einwegscheiben, keine perfektionierte Verhörtechnik, kein Lügendetektor. Nur ein kleines Büro unterm Dach, dessen Decke einem auf den Kopf zu fallen schien und dessen mit Kriminalakten vollgestopfte Schränke einen bedrängten. Die Hände in Handschellen gelegt, saß Charcot allein auf einem Holzstuhl vor einer Wand mit einem Kalender und einem Schreibtisch. Manier und Leblanc ließen ihn schon seit mehreren Stunden schmoren wie einen eingesperrten Löwen. Es war Sonntag. Die Gänge waren ausgestorben und Manier hatte einen Raum in den Verwaltungsetagen gewählt, wo sie niemand stören würde. Kein Wasser, kein Kaffee, kein Telefon. Diese Dreckskerle hielten sich nicht an die Vorschriften. Sie wollten ihn unter Druck setzen und zermürben. Eine gängige Methode, die den Verdächtigen verunsichern sollte. Der Kommissar war mit den Nerven am Ende. Es war fast Mittag. 6 Stunden in Handschellen auf einem Stuhl in einem stickigen Büro. Er musste ständig an Lucie denken und war deprimiert. Sie hatte bestimmt immer wieder ungeduldig und besorgt auf seinem Handy angerufen. Und sie saß in dem Flugzeug nach Manaus, da war sich Charcot ganz sicher. Sie war allein ins Ungewisse aufgebrochen. Die Vorstellung machte ihn wahnsinnig. Jeder eine Kippe im Mundwinkel, betraten die beiden Ratten nun erneut das Zimmer. Regelmäßig kamen und gingen sie, ohne ein Wort zu sagen, nur um zu zeigen, dass sie an seinem Fall arbeiteten. Diesmal hatte Manier eine dicke Akte unter dem Arm. Er legte eine CD auf den Schreibtisch und fragte nur: »Hast du in der Salpêtrière mit Frédéric Hureau geredet?« »Reden macht noch keinen Mörder.« »Antworte auf meine Frage.« »Ja, das ist vorgekommen.« Manier entfernte sich und wechselte leise ein paar Worte mit seinem Kollegen. Sie würden mit ihm spielen, die 24 Stunden nutzen, um ihn fertig zu machen. Viele Verdächtige, die in diesen Büros eingesperrt waren, gestanden schließlich Verbrechen, die sie nicht begangen hatten. Man nahm ihnen Drogen, Heroin, Alkohol, manchmal auch einer Mutter das Kind. Man bedrohte sie, schüchterte sie ein, demütigte sie und trieb sie zum Äußersten. Jeder Mensch hatte eine psychologische Barriere, die man auf diese Weise durchbrechen konnte. Charcot betrachtete die CD auf dem Schreibtisch. Was enthielt sie? Warum die Frage über die Salpêtrière? Warum hatte der Staatsanwalt die Untersuchungshaft genehmigt? Eine gute Stunde später kamen die beiden Männer zurück, stellten Fragen und verschwanden wieder. Psychologische Keule. Erneute Attacke. Diesmal nahm Manier Charcot gegenüber Platz, während Leblanc mit verschränkten Armen an der geschlossenen Tür lehnte. Manier schaltete einen DVD-Player ein und deutete auf die CD. »Wir haben den Beweis dafür, dass du Frédéric Hureau getötet hast.« Charcot zeigte keine Regung. Jeder Polizist oder Psychiater konnte es bestätigen. Wenn man ein Verhör überstehen wollte, musste man alles abstreiten und seine Worte sorgfältig abwägen. Beispielsweise niemals antworten: »Welchen Beweis?« »Ich habe ihn nicht getötet.« Manier öffnete seine dicke Akte, darauf bedacht, dass Charcot den Inhalt nicht sehen konnte. Dieser deutete auf den Ordner und fragte: »Was ist da drin? Ein Stapel unbeschriebener Blätter?« Manier nahm ein Foto heraus und schob es Charcot zu. »Unbeschrieben, ja. Aber es sind keine Blätter. Sieh es dir an.« Charcot zögerte. Er konnte sich weigern zu kooperieren und sich trotzig stellen, aber er fügte sich. Ganz offensichtlich schlug ihm Manier seit Beginn des Polizeigewahrsams ein Duell vor. Beide kannten die Regeln und wussten, dass es nach 24 Stunden nur einen Sieger geben würde.